Ja, hallo zusammen, ich grüße Sie. Heute geht es um ein ganz, ganz anderes Thema. Wir haben uns überlegt, dass vielleicht das Thema Informationstechnologie, Computerkenntnisse von zunehmender Bedeutung ist. Das haben nicht wir uns überlegt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Deshalb haben wir eine neue Reihe begonnen: Informationstechnik, Informationstechnologien. Und dazu ein paar Podcasts aufgenommen. Wir fangen mit dem ersten an. Da geht es mir um die Geschichte der Informationstechnik, und zwar von Lochkarten und von Floppies. Das ist so die Überschrift zu diesem Thema. Richtig geht es eigentlich um Speichertechnologien, wie diese Speichertechnologien sich in der Zeit verändert haben. Wir werden darüber hinaus für die zukünftigen IHK-Kurse, die ja sehr IT-lastig sind, wie zum Beispiel Roboting und auch Transformationsmanagement, wird es dann noch weitere Podcasts geben. Heute aber, wie gesagt, erstmal von der Lochkarte zur SSD, Meilensteine der Speichertechnik. Es war schon immer der Wunsch des Menschen, Ereignisse für die Nachwelt aufzubewahren, und damit haben bereits schon die Neandertaler begonnen mit ihren Höhlenmalereien. Die alten Ägypter mit Hieroglyphen und Papyrus, der beschrieben wurde. Und man versuchte dann eben viele, viele Daten über das Leben und sich selbst eben in irgendeiner Form dauerhaft zu speichern, für die Nachwelt zu erhalten. Das war schon immer, wie gesagt, der Wunsch des Menschen. Allerdings erst in den letzten 100 Jahren hat sich unsere Art wesentlich geändert, Daten zu speichern und zu verarbeiten. Das heißt, Daten speichern, Daten aufrufen am Tablet oder Smartphone ist heute ein Kinderspiel. Zu Beginn der Speicherära war das allerdings noch wesentlich aufwendiger, und wir geben und ich gebe euch jetzt hiermit so einen kleinen Überblick über die Meilensteine und die Geschichte dieser unterschiedlichen Speichermedien, von denen man teilweise, je nachdem, wann man geboren ist, auch noch nie etwas gehört hat. Wir beginnen mit den Jahren zwischen 1890 und 1970, also ein Zeitsprung von 80 Jahren. Wir beginnen mit der Lochkarte, das erste maschinelle Speichermedium. Die Lochkarte ist die Mutter der Datenverarbeitung, das muss man wirklich sagen, ein Goldstandard über viele Jahre. Allerdings, bevor die Datenspeicherung für die Lochkarte interessant wurde, wurde sie während der industriellen Revolution als Steuermedium für Maschinen genutzt. Das beste Beispiel ist der Webstuhl, der mit solchen Speicherkarten dann eben entsprechend dann gesteuert wurde. Und bei diesem Webstuhl haben Lochkarten die zu webenden Muster gespeichert, und jede Lochkarte stand für ein bestimmtes Muster. Der Webstuhl hat dann mechanisch diese Lochkarte abgetastet und hat dann das entsprechende Muster einfach umgesetzt, hat gewebt. Und so kam es dann zu den ersten professionell gefertigten, massenproduzierten Teppichen und anderen Textilien. Gegen Mitte des 20. Jahrhunderts wurden dann Lochkartenleser auf optoelektronischer Basis genutzt. Dadurch etablierte sich die Lochkarte als Speichermedium. Zu Beginn der Computerära konnten Computersysteme ausschließlich über Lochkarten Daten aufnehmen, und die gesamte kommerzielle Datenverarbeitung wurde dann über solche Lochkarten prinzipiell gesteuert. Das Prinzip der Lochkarte findet aber heute noch Anwendung. Wenn man denkt, es ist out, dann ist dem nicht. Und zwar gibt es Orgeln und Wahlmaschinen zur Auslesung von Stimmabgaben. Und da auf jeden Fall nutzen wir immer noch entsprechende Lochkarten. Viele kennen sie auch von der Kirmes, bei der entsprechende Spielmaschinen dann entsprechend stehen, auf denen die Musik dann gespeichert ist. Wie funktioniert diese Lochkarte? Es gibt eine Lochstanzmaschine, die stanzt Löcher nach einem bestimmten Schema in eine Karte hinein. Jedes Loch steht für eine Zahl oder ein Buchstaben, und eine genormte Lochkarte aus fester Pappe bestand und besteht aus 80 Spalten und 12 Zeilen mit möglichen Lochpositionen. Die Zahlen entsprechen den Ziffern 0 bis 9 sowie einem Plus- und Minusvorzeichen. Die Daten der Lochkarte konnten dann mit Hilfe dieser Lochkartenleser in einem Computer überführt werden. Das Auslesen der weiterentwickelten Lochkarte erfolgte dann, wie gesagt, optoelektronisch durch die Ausleuchtung mit Hilfe von Fotozellen. Das heißt, ist kein Loch auf der Karte vorhanden, ist die Fotozelle abgedeckt, es fließt kein Strom und es wird dadurch auch kein Signal registriert. Ist das Loch gestanzt, kommt das Licht auf die Fotozelle und es fließt Strom. 1932 und danach wurde von Gustav Tauschek ein völlig vergessener Speicher entsprechend entwickelt. Und das ist der Trommelspeicher. Der wurde 1928 in Österreich, wie gesagt, entwickelt und auch patentiert. Er ist quasi, wenn man den so sieht, sieht er irgendwie aus wie ein runder Schrank mit unterschiedlichen Fächern, die man scheinbar auch herausziehen kann. Und dieser Trommelspeicher ist quasi die Mutter der heutigen Festplatte. Statt auf Magnetstreifen wie bei einer Festplatte befand sich im Innern dieses Trommelspeichers ein rotierender eisenmagnetischer Metallzylinder und mehrere Schreib- und Leseköpfe. Das macht den Trommelspeicher unheimlich groß und ich habe so ein Ding mal angehoben oder wollte ihn anheben, aber das klappt nicht so wirklich. Es ist wahnsinnig schwer, weil es ist wirklich richtig Metall dort drin, das verarbeitet wurde. Das ist richtig schweres Eisen, was verarbeitet wurde. Und ein weiterer Nachteil, der Trommelspeicher machte seinen Namen aller Ehre und gab bei Speichervorgängen laute Trommelgeräusche von sich. Also man hat wirklich das Gefühl, wenn so ein Ding läuft, ich habe mir das mal angeguckt, dass man im Busch steht. Das ist wirklich keine lustige Sache. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man arbeitet am PC und hat die ganze Zeit neben sich diese Buschtrommel legen oder beziehungsweise stehen, die irgendwelche Daten speichert, dann wird die Sache einfach zu Qual. Also hat sich dieser Trommelspeicher auch nicht durchgesetzt. Man musste ein bisschen warten, bis dann das kam, was wir heute teilweise noch nutzen. Nämlich ab den 50er Jahren kam dann der sogenannte Magnetspeicher. Und der verdrängte ganz langsam Lochkarten und vor allen Dingen relativ schnell allerdings die Trommelspeicher. Die waren dann relativ schnell verschwunden. Die Lochkarten hatten nämlich den großen Nachteil, dass Archivieren unheimlich teuer war, weil eine Lochkarte mit einer größeren Anzahl von Daten füllte nicht nur einen großen Umzugskarton, sondern deutlich mehr und es waren dann nicht mehr Daten drauf als auf einem kleinen USB-Stick, wenn überhaupt. Die Speicherkapazität einer heute durchschnittlichen Festplatte liegt ungefähr bei 400 GB und das wären ungefähr 5 Millionen Lochkarten. Also kann man sich vorstellen, dass das Datenvolumen von heute auf Lochkarten überhaupt nicht mehr wirtschaftlich ist. Durch die Einführung dieser Magnetbänder, von dem ich anfangs gesprochen habe, als Speichermedium, konnten wesentlich größere Mengen gespeichert werden. Eine große Spule Magnetband konnte ein paar Megabyte Daten speichern, also auch noch weit weg vom heutigen Datenvolumen. Und diese langen Kunststofffolien aus magnetischem Material beschichtet, waren noch sehr, sehr, widerstandsfähig. Das Magnetband wird heute noch in großen Rechnungszentren genutzt, auch wenn man eigentlich neben diesen Magnetbändern und diesen anderen Speichermedien wie Festplatten entsprechend Alternativen gefunden hat. Aber für Backups, fortlaufende Backups, für Datensicherung werden immer noch solche Bandlaufwerke genutzt. Die, wenn man sich so fragt, wie sieht das aus, jeder von uns kennt Kassetten und eine Magnetspule ist auch nichts anderes, nur in einer anderen Dimension. 1969 brach dann der Siegeszug der Floppies, der Disketten, dann an. 1969 sorgte nämlich IBM mit der ersten 8 Zoll großen Diskette für eine weitere Innovation innerhalb der Speicherbranche. Im Vergleich zu den Lochkarten und Magnetkarten und Bändern war sie relativ handlich, konnte 80 Kilobyte Daten drauf speichern. Das war für die damalige Zeit erheblich. 1976 verbreitete sich zunehmend die sogenannte 5,25 Zoll Diskette mit bis zu 720 Kilobyte Speicherdaten. 78 1,2 Megabyte und 1982 wurde die Diskette dann noch handlicher im 3,5 Zoll Format, passte locker in Brieftaschen und Handtaschen und war somit der erste praktikable Mobilspeicher, den man dann eben wie gesagt kennt. Wer denkt, dass diese Floppies, diese Disketten dann heute nicht mehr genutzt werden, der täuscht sich. Bis Frühjahr 2021 wurden diese Disketten von der Verwaltung, von der Stadtverwaltung in Tokio immer noch als Datenreserve genutzt und Datenspeicher genutzt für Sicherungen. Und sie finden teilweise in manchen Regionen auf der Welt immer noch Anwendung, werden auch noch produziert. Also sind noch lange nicht tot. 1989 kam dann die CD, die nicht nur die Schallplatte ablöste, sondern auch die Datenträgerlandschaft sehr stark veränderte. Philips und Sony waren die führenden Kompaktdisc-Hersteller. 1982 wurde die erste Audio-CD der Popgruppe ABBA veröffentlicht. Das war im Prinzip das erste optische Speichermedium, das Musik plötzlich beinhaltete. Später kamen dann eben noch viele, viele andere Möglichkeiten und Einsatzmöglichkeiten für die CD auf dem Markt. Es gibt sie heute noch, auch wenn Streaming und ähnliche Dienste dann die CD im Prinzip etwas abgelöst haben. Aber die CD hat bis weit über die 90er einen regelrechten Boom erlebt und auch als Speichermedium ist sie lange Zeit noch genutzt worden. Wird heute auch noch genutzt, hat aber deutliche Konkurrenz 1996 bekommen mit den ersten USB-Sticks. Wenn man sich heute die USB-Sticks anguckt, auf denen teilweise das 100.000-fache von Daten gegenüber den Disketten dann gespeichert werden kann, sind die natürlich absolut konkurrenzlos. Die Geschwindigkeit der USB-Sticks und die entsprechenden Datenmengen, die dort gespeichert werden können, egal über welchen Anschluss, ob USB-A, USB-C-Anschlüsse. Tatsache ist auf jeden Fall, die Schnittstellen unterstützen diese Geschwindigkeit und das ist auch das Hauptargument, dass sich der USB-Stick und die damit verbundene Flashlaufwerke entsprechend dann durchgesetzt haben. DVDs und SD-Speicherkarten, auch Micro-SDs, kamen 2001 auf den Markt. Da gibt es eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten für Notebooks, für E-Book-Reader, damals noch Handhelds, bevor die Smartphone-Ära sich dann durchgesetzt hat. Überall konnten dann Speicherkarten eingesetzt werden, heute primär Micro-SD-Karten mit einem sagenhaften Volumen teilweise. Ab 2000 kamen dann sogenannte Solid-State-Disks dazu, die der Festplatte in PCs, die ja noch auf Magnetscheibenbasis basierte, dann eben entsprechend Konkurrenz machte. Und diese Festplatte, diese SSD-Festplatte, hatte den großen, großen Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Halbleiterbausteine und der leichten Verarbeitung und der kleinen Verarbeitung eben auch in entsprechende Geräte hineinpassten, wie zum Beispiel Laptops und andere Kleincomputer. Und dadurch konnten die wiederum dann einen sehr robusten Speicher dann in sich vereinen. 2006 kam die Weiterentwicklung der DVD, die Blu-ray. Die Blu-ray bietet, wie sollte es anders sein, eben noch mehr Speicherplatz als die DVD, die zwischendurch auf den Markt gekommen ist. Sie ist heute allerdings eher für Spiele, für Filme in Verwendung und hat heute, wie gesagt, eher so Videomaterial im Blick und Filme im Blick und es gibt entsprechende Lesegeräte für die Blu-ray. 2011 kam dann die SSD als Non-Volatile Memory Express auf den Markt und mit einer sogenannten PCI-Express-Schnittstelle. Und das ist im Prinzip, für die Gaming-Computer das Mittel der Wahl. Das heißt, wir haben hier eine schnelle Festplattenumgebung, deshalb volatil, eben auch entsprechend flexibel einsetzbar, auf Basis eines sehr professionellen Leistungsumfeldes. Und diese SSD führt eben dann dazu, dass wir dann Hochgeschwindigkeitsspiele quasi durchführen können, dass wir auch virtuelle Realitäten, ohne dass es ruckelt und zuckelt im Bild, dass wir die letztendlich durchlaufen lassen können. Und somit haben wir den Datenturbo letztendlich, der uns dann eben das Gaming und zukünftige Einsätze der virtuellen Realität überhaupt erst möglich macht. Der neueste Kick im Bereich Datentechnik sind die sogenannten fünfdimensionalen Glas-Disks, auf denen dann in einem Glas-Gitternetz Daten gespeichert werden in der Größe eines 2-Euro-Stücks. Und dort, sagt man, können bis zu 5 Millionen Daten mehr gespeichert werden als auf den normalen Festplatten in einer dauerhaften Regelung für die späteren Generationen dann eben konserviert. Ob dem so ist, das weiß man nicht. Die Glasdisk gibt es noch nicht. Sie sind noch nicht auf dem Markt, sind also quasi eine neue Entwicklung, was es anbelangt. Wir werden sehen, was die Zukunft hier für Möglichkeiten noch eben aufzeigt. Merken wir uns, dass der Mensch schon immer damit zu tun hatte, seine Daten und sich selbst und sein Lebensumfeld den späteren Generationen zu übertragen. Und nicht nur denen, im All sind Voyager 1 und Voyager 2 mit Gold-CDs unterwegs, die über die Menschheit auf der Erde berichten. Das heißt also, unsere Zielgruppe haben wir schon immer versucht zu erweitern, die wir über uns informieren wollten. Ob uns das gelingt und wie lange uns das gelingt, das liegt allerdings nicht in unserer Hand. Für euch jetzt ein kleiner Überblick gegeben, zum Teil Meilensteine der Speichertechnik. Wie gesagt, wir werden noch mehr zu diesen ganzen Themen aus dem IT-Bereich dann aufnehmen, sagen Dankeschön fürs Zuhören und wünschen euch weiter eine gute Zeit. Bis dann.